Box. Mehr als Farbe. Couchkino. Inspiration für deine Watchlist. Präsentiert von Brillux zu Hause.
Mit Johanna Penzek.
Und Linda Wilmes.
Linda, wir sprechen heute über einen Film. Du warst nicht ganz so überzeugt am Anfang.
Nee, das kann man so sagen.
Ja. Aber der Regisseur ist ein cooler. Guillermo del Toro ist ja ein Horrorfilmregisseur. Ich mag den sehr, sehr gerne.
Ja.
Ich liebe alle seine Filme. Und als dann gesagt wurde, er macht einen Stop-Motion-Animationsfilm und dann auch noch Pinocchio, dachte ich, hey, das kann nur geil werden.
Ja, also ich muss sagen, das hat mich auch gereizt, sodass ich gedacht habe, ja, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und ja, hat sich total gelohnt.
Ich gehe kurz durch die Geschichte für alle, die noch nie was von Pinocchio gehört haben. Pinocchio ist ein ganz kleiner Holzjunge. Er ist geschnitzt worden von Geppetto. In dem Film von Guillermo del Toro hatte Geppetto vorher auch einen kleinen Jungen. Der ist dann aber leider gestorben. Mhm. Und deswegen schnitzt er sich eine kleine Holzpuppe. Und Pinocchio, der hat so einige Probleme damit, ein richtiger Junge zu sein. Weil es ist natürlich nicht so einfach, wenn du einfach mal ein Baum warst und dann ein Junge sein sollst auf einmal. Da muss man sich erstmal reinfinden.
Ja.
Und in diesem Film von Guillermo del Toro findet das statt in einem faschistischen Italien aus den 1930ern. Und es ist sowieso grundsätzlich keine einfache Zeit. Pinocchio versucht dann alles, aber er lässt sich leider auch sehr leicht ablenken. Er hat ja noch nicht so viel gelebt und er hat noch nicht so viel Lebenserfahrung und deswegen, ja, bringt er sich in Schwierigkeiten. Geppetto ist auch nicht ganz so glücklich mit ihm. Die beiden trennen sich und Geppetto merkt, scheiße, der ist jetzt weg. Ich liebe den ja eigentlich doch.
Das ist doch mein Sohn.
Ja, und macht sich dann auf den Weg, um Pinocchio wieder zurückzuholen. Und es beginnt eine dramatische Odyssee, kann man sagen.
Ja, ganz richtig. Ganz anders als das Original von Disney. Das ist ja von 1940, das Original. Und wirklich sehr kindgerecht und so ein richtig schöner, pauschaliger Disney-Film. Der hier ist anders.
Der ist sehr anders. Vor allem, weil Pinocchio von den Menschen um sich herum auch nicht so viel Akzeptanz erfährt. Und da hören wir jetzt einmal kurz mal rein.
Wenn das eine Puppe ist, wo sind ihre Fäden?
Ganz recht. Wer führt dich, Holzjunge?
Natürlich führe ich ihn.
Wer führt denn dich?
So redet man nicht mit dem Podesta. Er ist eine Puppe, nur eine Puppe.
Bin ich nicht. Ich bin aus Fleisch und Blut und frisch gehackt. Ich bin ein lebendiger Junge.
Also seine Nase wächst natürlich auch, wenn er lügt, ne? Das typische Pinocchio-Ding. Und die Menschen, die empfinden ihn im ersten Moment als den Teufel. Er ist ja was Gruseliges, was überhaupt nicht lebendig sein kann und was nicht lebendig sein sollte. Aber so ein Waldgeist ist eben bei Geppetto vorbeigekommen und hat gesagt, oh, guck mal hier, die Puppe, die belebe ich für dich, damit es dir besser geht.
Ja, man muss dazu sagen, dass der auch ein bisschen komisch aussieht, der Pinocchio. Also Geppetto ist ja von Beruf her Holzschnitzer, also der macht ja ganz, ganz großartige Holzarbeiten, wie auch im Original. Und in diesem Fall ist es aber so, dass er sich da ja den Jungen fertigt, nachdem sein Sohn gestorben ist. Und ja, er ist ja leider Gottes, kann man sagen, vielleicht auch nicht leider Gottes, extrem betrunken, als er den Pinocchio schnitzt. Und deshalb sieht sein Gesicht auch so ein bisschen komisch aus, fast schon wie so ein kleines Monsterchen. Da fehlt auch ein Ohr, die Augen sind einfach nur eben kurz reingehämmert. Also das ist nicht filigran ausgearbeitet, wie man es eigentlich von ihm erwarten würde.
Genau, zum Beispiel in der Kirche hat Geppetto so einen großen Jesus am Kreuz gefertigt und der ist wirklich sehr detailreich, der sieht sehr menschlich aus. Man sieht natürlich, dass der geschnitzt wurde, aber das ist natürlich dann krass für Pinocchio, das auch zu sehen. Er kommt dann in die Kirche und sagt, warum finden die Leute diesen Jesus alle so cool und mich finden die alle irgendwie alle gruselig. Aber das ist natürlich auch das, womit Guillermo del Toro, der halt extrem krass auf Monster steht, gerne spielt. Dieses Unperfekte, dieses Asymmetrische, dieses, was uns irgendwie auch ein ungutes Gefühl gibt. Pinocchio ist nicht nur süß, finde ich.
Nee, finde ich auch. Wird man vor allem direkt an der Anfangsszene direkt merken, dass Del Toro da auf jeden Fall irgendwie seine Monsterchen mit drin hat, weil der wird ja erweckt und ist erstmal da irgendwie auf dem Dachboden unterwegs. Der muss ja auch erstmal gucken, wie man Arme und Beine bewegt überhaupt und läuft dann da lang wirklich wie so eine Art Spiel. Spinne oder so ein wirklich grauen.
Du fandest das richtig gruselig,
ja,
als er da rumgelaufen ist.
Oh, typisch, ja, jetzt weiß ich ja schon, worauf ich mich hier eingelassen habe, habe ich erstmal gedacht. Hat mich so ein bisschen auch an Pans Labyrinth erinnert. Da ist das, der ist ja auch von Del Toro und da ist auch so ein bisschen diese creepy Atmosphäre und die kommt hier direkt am Anfang auch zu tragen.
Ja, insgesamt, also wir haben gerade gesagt, es ist ein Stop-Motion, also es sind Figuren, die gefertigt wurden und die dann Bild für Bild abgefilmt werden und dann das alles nacheinander gepackt wird, um dann am Ende ein flüssiges Bild zu generieren. So funktioniert das ganze Jahr. Insgesamt hat das 15 Jahre gedauert, diesen Film fertig zu machen. Da merkt man schon, wie viel Arbeit da reingeflossen ist. Und es waren auch verschiedene Animationsstudios an diesem Film beteiligt, unter anderem auch eins aus Mexiko, weil Guillermo del Toro gesagt hat, so diese Tod, also es geht auch natürlich um Tod,
ja,
diese Todessachen, das können die in Mexiko besonders gut und hat tatsächlich auch genau diese Szenen von da animieren lassen. Und insgesamt hat es 1000 ganze Drehtage gebraucht, damit am Ende dieser ganze Film entstanden ist. Und es hat hunderte von Puppen gebraucht. Die ganzen Sets mussten nachgebaut werden. Und das Krasse ist ja, von Pinocchio gab es hunderte Puppen und die gab es in so klein, aber auch in so riesig. Ja. Die gab es in riesengroß, damit die das alles irgendwie gut miteinander animieren konnten.
Genau, so es müssen ja verschiedene Szenen mit verschiedenen Protagonisten gedreht werden. Und es gibt unter anderem meine Lieblingsfigur, Sebastian J. Cricket oder Sebastian J.
Grille.
Genau. das ist meine Lieblingsfigur in dem Film. Die ist ja nur mal klein, weil es eine Grille ist. Und wenn die zusammen mit Pinocchio gefilmt wird, dann hat man einen riesengroßen Pinocchio-Kopf entworfen, damit das halt alles auch so detailgetreu gefilmt werden kann, wie es gewünscht ist. Und dann wiederum gibt es Szenen, wo er wirklich ganz, ganz mini klein ist, wenn es irgendwie irgendwas in der Ferne gefilmt wird oder Umgebung noch im Spiel ist. Also ein wahnsinniger Aufwand,
ja,
diesen
und
Film zu machen.
Da kann man nicht einfach irgendwie sagen, okay, wir nehmen uns irgendwas, was irgendwo steht, gehen da rein und filmen das. Es muss ja jedes einzelne Set gebaut werden, zum Beispiel auch diese Kirche, wo dieser Jesus hängt, den Geppetto gemacht hat. Und da hat Del Toro gesagt, es war ihm ganz, ganz wichtig, dass man in dieser Kirche zum Beispiel sieht, Kirchen, die werden ja normalerweise über Jahrzehnte gebaut, werden immer wieder erneuert, dass man sieht, dass die Hölzer, die da drin verbaut sind, ein bisschen neuer sind als zum Beispiel die Wandgemälde, die an der Wand sind. Weil die sind ja wahrscheinlich schon, also der hat ja wirklich super krass drauf geachtet, dass das eins zu eins so aussieht, wie als wäre das real. Ich finde, also es gibt ein Making-of zu diesem Film und in diesem Making-of sagen alle, normalerweise ist das ja ein Stop-Motion-Film, aber es hat sich für uns angefühlt, als würden wir hier einen realen Film drehen. Die Menschen, die Puppen, das waren für uns lebendige Akteure, weil wir so viel machen mussten, damit das so ist. So ein Set dekorieren, so ein kleines Puppenhaus-Set kann man ja sagen, da musst du genau den gleichen Blick haben, als würdest du einen ganz normalen Raum dekorieren.
Ja, man muss dazu vielleicht auch nochmal kurz diesen Aufwand wirklich nochmal beschreiben. In einer Sekunde, die wir auf der Leinwand sehen, stecken 24 einzeln aufgenommene Bilder hintereinander, damit halt diese Bewegung auch flüssig ist. Und in dieser Zeit muss ja diese Puppe, die gespielt wird, auch immer minutiös bewegt werden, damit halt die Bewegung entsteht. Also ich habe in dieser Dokumentation tatsächlich auch was aufgeschnappt. Es gibt ein paar Szenen, die so ein bisschen schwenkend aufgenommen worden sind, also wo man halt wirklich irgendwie eine kleine Szene hintereinander sieht und dass da ein ganzer Monat nur für diese paar Sekunden gedreht wurde. Wahnsinn.
Del Toro ist es tatsächlich auch extrem wichtig gewesen, dass der Film nicht so statisch aussieht, dadurch, dass ja klar, die Puppen bewegen sich, aber er hat gesagt, in so einem normalen Film wird sich die Kamera ja auch immer bewegen. Deswegen könnt ihr mal drauf achten, wenn ihr den Film jetzt nochmal schaut, dann bewegt sich die Kamera immer. Selbst bei so ruhigen Szenen, meine Lieblingsfigur ist übrigens Kerzendocht gewesen.
Ja, der Junge heißt Kerzendocht.
Das ist der beste Freund von Pinocchio. Also
hinterher, teilweise. Ja.
Und die beiden, die werden dann in so ein Militärlager geschickt, wo sie eine Ausbildung machen wollen. Und da liegen sie.
Ja, für Kinder. Ne?
Genau, für Kinder, ja. Ganz
für
normal.
Den Krieg,
ja.
Klar.
Tut man Kinder einfach in so ein Lager und lässt sie ein bisschen Krieg spielen. Jedenfalls liegen die da zusammen im Bett und Kerzendoch öffnet sich Pinocchio und ja, es ist wirklich, der Name ist nicht clever, aber er öffnet sich Pinocchio und sagt, wie schlimm es sich für ihn anfühlt, weil sein Vater ihm irgendwie nicht das Gefühl gibt, dass er stolz auf ihn ist, dass er ihn lieb hat. Und dann weint er und es ist eine ganz ruhige Szene und es wird jeweils auf die Bilder, aber trotzdem bewegt sich die Kamera so Millimeter, sodass man nie das Gefühl hat, die steht still und es ist jetzt hier gerade nur vor uns irgendwas, was sich vor uns bewegt.
Ja, finde ich auch. Man kennt ja Stop-Motion vielleicht einfach von so Kinderfilmen von früher. Ich musste direkt an Pingo denken oder auch Shaun das Schaf.
Liebe ich.
Ich auch, total super. Aber da ist natürlich auch eine ganz andere Art und Weise gezeigt. Also hier in diesem Film, da ist so viel drin, so viel Detailtreue, so viel klitzekleine Kleinigkeiten. Also da ist er wirklich total penibel und wahnsinnig drauf bedacht, dass man hier wirklich jedes Detail berücksichtigt. Echt krass.
Manche Figuren sind, also es gibt unterschiedliche Arten von Figuren in diesem Film. Zum Beispiel Geppetto, der ist mechanisch. Das heißt, sein Gesicht ist so auf dieses mechanische Gestell, so wie ein Schweizer Uhrwerk, draufgesetzt worden, sodass man seine Gesichtszüge so verschieben kann, sodass er mal die Augenbraue hochziehen kann oder dass er mal so schief lächeln kann oder sein Bart sich so zur Seite bewegt. Pinocchio ist ja ein starrer Junge, der ist ja aus Holz gemacht. Der hat eher so Gesichtsausdrücke, die sich wechseln, also die man ihm abnehmen kann aus dem Gesicht und wieder draufnehmen kann.
Ja, das wie heißt, so Masken hat
genau,
der, ne?
Für jede einzelne Änderung des Gesichtszüge braucht es irgendwie so drei Sachen, die da wieder draufgesetzt werden bei ihm. Und man hat sich diesmal, also es gibt Puppen, die gemacht wurden von Puppenmachern, einfach ganz normal. Es gibt aber auch Pinocchios, die sind aus dem 3D-Drucker gekommen.
Ja, fand ich auch mega cool. Also das Handwerkliche, was da drin steckt. Ich meine, klar, da hat man jetzt mal eben kurz auch mal den 3D-Drucker ausprobiert. Finde ich absolut in Ordnung. Tut dem Film auch wirklich überhaupt gar keinen Abbruch. Aber das ist so eine Handwerkskunst, was da gemacht wurde. Also ich empfehle auch auf jeden Fall, sich die Doku dazu nochmal, das Making-of, anzugucken. Das wird da wirklich nochmal richtig schön gezeigt und hat mir auch richtig, richtig viel Freude gemacht. Und hat mich hinterher den Film auch nochmal auf eine andere Art und Weise sehen lassen, weil man eben mitbekommt, wie viel Arbeit da drin steckt.
Ja, und wir wollen das jetzt mal hier an dieser Stelle ausprobieren und selber einen Stop-Motion-Film machen.
Na
weil,
klar,
kriegen
weil wir das
hin.
Können.
Wir reden über Filme, dann können wir auch Filme machen und wir probieren das jetzt mal aus.
So, jetzt haben wir hier unseren etwas unperfekten Knetmann.
Das kann man so sagen, aber also ich habe mir Mühe gegeben, um den zu kneten.
Nee, der ist ganz, ganz, ganz toll.
Wir haben das Set ein bisschen umgebaut, weil wir machen jetzt einen kleinen Stop-Motion-Film, weil wir können das, Linda, wir können das. Ich bin
wir
da
sind quasi Guillermo del Toro jetzt.
Mit Mr. Knetmann.
Ja.
Wir würden den gerne winken lassen, 24 Bilder pro Sekunde. Das heißt, wir müssen jetzt 24 Mal den bewegen, um eine Sekunde hinzukriegen.
Ja, das schaffen wir doch. Oder?
Ja, okay, let's go. Für alle, die uns nur hören, in der Videopodcast-Version seht ihr jetzt, wie wir aus einer Knetfigur einen Stop-Motion-Film machen. Oder versuchen zu machen.
Ja, Wahnsinn. Was für ein Shot.
Ob das funktioniert hat, seht ihr, wenn wir es reinschneiden. Wenn es nicht funktioniert hat, dann werdet ihr es niemals sehen.
Ja, es ist tatsächlich echt eine Menge Arbeit. Und es hat jetzt so mittelgut geklappt, würde ich sagen, aber trotzdem, es wird auf jeden Fall, es ist Oscar-preiswürdig.
Bestimmt. Aber Linda, es gibt ja auch was an dem Film, das hatte ich dir vorher nicht gesagt, ich hatte den ja vorher schon mal geguckt, da
Ach,
hast du dich kurz ein bisschen erschrocken und ich, Schande über mein Haupt, ich habe den damals gesehen und ich konnte mich nicht mehr dran erinnern, aber im Film wird gesungen.
Oh ja, und wie gesungen wird. Ich weiß auch nicht, ich bin da einfach kein Freund von diesen Songs in den Filmen. Ich bin immer froh, wenn es vorbei ist und ich weiß auch noch genau, wie wir auf dem Sofa saßen und auf einmal trällerte der los und ich dachte, nee, oh komm, nee, Johanna, da wird gesungen. Und du, hups, ach, habe ich ganz vergessen, stimmt. Oh, guck mal, ist ganz weg gewesen.
Und das Krasse ist, ich habe mich mit ein paar anderen Leuten unterhalten, die den Film auch schon geguckt haben vor einiger Zeit. Und auch denen war gar nicht mehr im Gedächtnis, dass in diesem Film gesungen wird. Und das ist so krass. Und das Ding ist halt, ich glaube, das liegt daran, dass es kein Musicalfilm ist. Es ist kein klassischer Musicalfilm, kein klassischer Disney-Film, wo dann einfach dann nochmal ein Song mit eingeflochten wird, um eine Charakterentwicklung zu zeigen oder irgendwie darauf hingearbeitet wird, dass dann der Song kommt. Also es gibt einen Dialog und dann fängt auf einmal einer zu singen. So ist es ja gar nicht. Sondern es ist so, dass verschiedene Figuren Songs haben, die aber irgendwie auch außerhalb des Films funktionieren können. Also die jetzt nicht unbedingt, also man hätte es auch so gecheckt. Ja. Der Song hätte es nicht gebraucht, aber der würde da nochmal geschrieben. Und wir hören mal in so einen Song rein.
Ciao Papa, Mio Papa, halt. Es ist Zeit für mich zu gehen. Doch wie lang muss ich fort und wie weit? Das ist noch nicht abzusehen. Und werde ich nicht mehr bei dir sein, pack ich den Koffer voll Sonnenschein. Vogelgezwitscher mag ich sehr, Pflaumen und Muscheln und noch mehr. Der Duft von Rot, ein Tropfen Wein, du wirst für immer mein Vater sein. Mach's gut, mein Papa.
Es ist schon ein bisschen herzzerreißend, kannst du nicht anders sagen. Es ist ein bisschen
süß, ja, gebe ich zu. Und im Nachhinein, wie gesagt, ich stehe echt nicht auf diese Songs in den Filmen. Ich bin mal froh, wenn es vorbei ist. Aber in dem Fall, das ist ganz kurzweilig. Also es ist nicht so, dass es den Film jetzt irgendwie stören würde oder so. Das muss ich wirklich ganz klar nochmal sagen.
Ja, der Komponist Alexandre Desplat, der hat sich da auch tatsächlich von gelöst, dass er gesagt hat, ich mache jetzt hier einen Animationsfilm, so wie alle anderen das gesagt haben. Er hat gesagt, ich habe dann einfach die Songs so geschrieben, als würde ich die für richtige Menschen schreiben, weil für mich waren das dann in dem Moment auch richtige Menschen. Und das fühlt man, finde ich auch. Also das ist jetzt nicht so ein Song, wo man sagt, ach ja, könnte jetzt hier in den nächsten Disney-Film reingeklatscht werden und dann passt das schon irgendwie. Sondern das ist sehr viel schöner irgendwie.
Ja, irgendwie so nicht ganz so aufgesetzt halt, ne? Also ich als wirklich nicht Songlieber in Film, ich habe es hinterher dann wirklich auch akzeptiert und es ist mir dann auch gar nicht mehr so krass aufgestoßen oder so. Also es hat sich einfach gut integriert.
Ja, und es gibt auch noch ein Detail, worauf extra geachtet wurde, was ich irgendwie ganz süß fand, was man auch in der Dokumentation dann gehört hat. Und zwar ist es so, dass beim Komponieren oder beim Aufnehmen der Songs nur Holzblasinstrumente, nicht Holzblas, sondern Holzinstrumente genutzt wurden.
Ja, mega cool. Das passt ja, finde ich, auch super gut zu dem Film, weil Pinocchio ist ja nun mal aus Holz. Und irgendwie ist das total ein cooles Detail. Wie gesagt, Klavier, Gitarre, es gibt, meine ich, sogar auch irgendwie so eine Laute. Also wirklich alles, was da musikalisch zu hören
Flöten
ist.
Flöten sind auch viel drin.
Ja, Oboen und so, alles ist aus Holz. Finde ich cool, passt zu dem Film.
Ja, ich finde das schön, wenn man sich dann auf sowas, auf so ein kleines Detail konzentriert und das merkt man ja als normaler Zuschauer, gucke ich mir das an und höre die Musik und denk nicht, ach, das sind aber alles nur Holzblasen oder Holzinstrumente. Und aber das im Nachhinein dann zu erfahren, finde ich immer noch viel, viel schöner. Genauso wie dann irgendwie zu erfahren, dass die sich ganz doll an der Typografie von alten italienischen Städten konzentriert haben und genau die nachgebaut haben, damit es eben so krass real wirkt.
Ja, das gibt dem Film, finde ich, auch so ein bisschen einfach so eine Seele. Also das hat Hand und Fuß, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht und das in so vielen kleinen Details halt umgesetzt. Und das spürt man wirklich.
Also wir würden auf jeden Fall empfehlen, sich den Film anzugucken, aber hundertprozentig sich danach auch nochmal diese Doku anzugucken, weil beides zusammen, wenn man beides zusammen guckt, merkt man erst, wie toll und wie krass und wie super dieser Film ist. Und da kann man auch dann komplett verstehen, dass der dann auch mit Preisen zugeschmissen wurde, weil da einfach so viel Liebe reingeflossen ist.
Ja, und vor allen Dingen gucken wir uns auch nochmal den Cast an von den Synchronsprechern im Original. Ewan McGregor, der spielt natürlich meinen Lieblingscharakter, die Grille, finde ich super, richtig, richtig gut. Kate Blanchett ist dabei, Tilda Swinton und pass auf, Christoph Waltz.
Stimmt, der ist auch dabei. Der spricht natürlich, also ich musste gucken, als ich gesehen habe, wen er spricht. Er spricht diesen faschistischen Vater. Er ist da schon in seinen Rollen immer sehr festgefahren, kann man sagen.
Ja, gut, aber gut ausgewählt. Und ich finde auch, wie gesagt, in der Doku, da lernt man auch mal noch ein bisschen mehr über die Vision von Del Toro. Das fand ich auch ganz, ganz spannend und irgendwie cool, dass wir da so mitgenommen werden in dieser Doku. Aber ja, auf jeden Fall gehört der Film auf unsere Watchlist.
Guckt euch den an. Guckt den vielleicht nicht mit euren ganz kleinen Kindern da. Vielleicht dann doch eher der Disney-Film. Ja. Aber wenn die schon ein bisschen was älter sind, kann man sich den auch mit Kindern sehr, sehr gut angucken. Mhm. Und wenn ihr jetzt sagt, ah nee, Musik im Film finde ich ultra blöd. Ihr merkt es, hinterher vergisst man das ganz schnell wieder.
Ja, ich habe es auch schon wieder vergessen.
Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß mit der Folge wie wir. Lasst gerne ein Abo bei unserem Podcast da. Und nächste Woche geht es dann weiter mit einer neuen Folge Brillux zu Hause mit Erik Schroth.
Ja, und da trifft er auf Hendrik und der hat so viele Designerlampen und auch Stühle, dass die schon zu Familie und Freunden auswandern mussten. Ja, und wie seine Frau das findet, das hören wir nächste Woche.
Spoiler nicht so gut.
Ja.
So ein Eames Lounge Theater, den habe ich aber nicht gekauft, sondern den habe ich auf dem Sperrmüll.
Nicht dein Ernst.
Bin ich irgendwie nach Hause gelaufen.
Nachts.
Nachts und komme irgendwie an diesem Stuhl vorbei, bin mich da drauf gesetzt, habe den erstmal umgedreht, habe geguckt, ist das denn irgendwie ein Fake, ist das echt, ist das irgendwie...
Ja, und hast du den dann mitgenommen, also nach Hause geschleppt?
Nee, habe ich probiert, den aufzuladen irgendwie, aber es war aber nicht mehr möglich. Und dann habe ich gesagt so, nee, ey, was machst du jetzt? Gehst auf keinen Fall, kannst du nach Hause gehen, Auto konnte ich sowieso nicht fahren.
Naja,
oder hätte ich nicht,
wäre wahrscheinlich auch schwierig geworden.
Wäre schwierig geworden oder zumindest illegal gewesen und ich bin ein sehr braver Typ und deswegen habe ich das nicht getan. Und dann
das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen.
Da war die einzige Möglichkeit, sich da einfach so lange draufzusetzen, bis ich irgendwie jemanden erreiche am Telefon und der mich holen konnte und ein Auto groß genug hatte, um mich abzuholen.
Brillux. Mehr als Farbe.